Bremen 2 Gesprächszeit.
Eigentlich hätte Matthias Blum aus Oldenburg heute in Berlin-Spandau sein sollen, um an der dortigen Astrid-Lindgren-Schule von der großen Kinderbuchautorin zu erzählen und von Pippi Langstrumpf. Zwei Dinge kamen dazwischen, Corona und Corona. Einmal, weil solche Veranstaltungen derzeit abgesagt sind und dann, weil Matthias Blum nicht nur ein ausgewiesener Astrid-Lindgren-Kenner, persönliche Begegnung inklusive ist, sondern auch Lehrer und seine Klasse gerade Prüfungen schreibt, verschoben wegen Corona. Matthias Blum, willkommen erstmal in der Gesprächszeit.
Ja, hallo.
Jetzt schön. Müssen wir das mit dem Datum erstmal klären. Das mit dem Geburtstag von Pippi Langstrumpf, das gestaltet sich nicht ganz so einfach.
Dr. Karin hat am 21. Mai 1945 zum 10. Geburtstag die Geschichte von Pippi Langstrumpf geschenkt bekommen. Astrid Lindgren hatte dann gedacht, ich schreibe sie nochmal ab und schicke sie zu einem Buchverlag, weil meine Tochter und die Freunde alle diese Geschichten, die ich immer erzählt hatte, so schön fanden. Leider ist ja dieses Buch abgelehnt worden. Und erst im zweiten Anlauf wurde es dann ein großer Erfolg.
Und es ist dann später erschienen im Herbst 1945. Und der 21. Mai wäre aber das Datum, was jetzt zu feiern wäre. Das hat man in Schweden auch so.
Genau, das ist das offizielle Datum. 75 Jahre Pippi Langstrumpf.
Und der Termin in Berlin wäre gewesen am 20. Mai, weil natürlich der 21. ein Feiertag ist. Die Schule dort in Spandau, das war die erste, die sich nach Astrid Lindgren benannt hat, schon 1966. Haben die da irgendwas verstanden, was man andernorts vielleicht noch nicht ganz so gesehen hat?
Also in Berlin-Spandau musste eine neue Schule gebaut werden und dann haben sie nachgefragt und haben dann den Zuschlag bekommen. Und das Schöne ist eben, was bei den anderen Astrid-Lindgren-Schulen später nicht der Fall war, Astrid Lindgren war selber dort. Hat gelesen, hat erzählt.
Bei Kindern war ja Pippi Langstrumpf von Anfang an der Renner, bei den Erwachsenen nicht unbedingt. Kein normales Kind isst eine ganze Sahnetorte auf oder geht barfuß auf Zucker. Beides erinnert an die Fantasie eines Irren. Das schrieb ein angesehener Pädagogikprofessor und Literaturkritiker in einer angesehenen schwedischen Zeitung. Der Mann ist 1972 gestorben. Was würdest du ihm gerne sagen heute?
Es ist ja so, dass viele Erwachsene ein bisschen Schwierigkeiten hatten mit Pippi. Und ich würde ihm vielleicht sagen, schau dir einfach die Kinderaugen an, schau dir einfach diese Kinder an, die diese Geschichte hören und einfach sehr lustig finden. Und ich glaube, diese Erwachsenen, die haben immer Angst vor Pippi so ein bisschen gehabt. Unsere Kinder könnten auch so werden und dann haben wir vielleicht nicht mehr diese Kontrolle. Aber die Kinder, die haben Pippi immer so ein bisschen genommen, so als Spielkamerad oder Kameradin. Man konnte sich da unwahrscheinlich schön mit ihr amüsieren.
Wir sagen du, weil wir uns seit langer Zeit schon kennen, genau, in jüngeren Jahren schon begegnet sind, um über Astrid Lindgren zu reden und laufen uns immer wieder über den Weg. Und Matthias Blum ist heute unser Gast in der Gesprächszeit, wie es bei ihm mal losging mit der Begeisterung für Pippi Langstrumpf und all die anderen von Astrid Lindgren erdachten Figuren und Geschichten, wie er noch als Student eine große Ausstellung konzipiert hat, warum ab und an der Schauspieler Peter Lohmeier in Oldenburg erscheint, um aus Astrid Lindgren Büchern zu lesen und wie es zu der Begegnung zwischen Matthias Blum und Astrid Lindgren kam vor über 20 Jahren und wie sie war natürlich. Das wollen wir erzählen in dieser Stunde, aber auch warum Matthias Blum am Ende Lehrer wurde und nicht Entwicklungshelfer. Am Mikrofon ist Christine Hohenfeld. Der Oldenburger Astrid Lindgren-Kenner Matthias Blum ist heute zu Gast in der Gesprächszeit. Wir haben uns vor vielen Jahren das erste Mal getroffen, anlässlich der von ihm gestalteten Ausstellung zu Astrid Lindgren, die seitdem an vielen Orten zu sehen war. Deswegen sagen wir du. Ich glaube, Matthias, das liegt dir auch eher. Und ich glaube, in Schweden wird ja ohnehin geduzt und nicht gesiezt. Wie war das eigentlich mit Astrid Lindgren, als ihr euch getroffen habt? 1998 habt ihr sicher auch du gesagt.
Also alle Menschen, die ich in Schweden so erlebt habe, ob ihre Tochter oder Astrid Lindgren selber, Freunde von ihr, da war gleich dieses herzliche Du, was natürlich auch irgendwie schön ist. Da ist so eine Vertrautheit da, obwohl ich die Menschen ja gar nicht so kenne.
Wie es zu der Begegnung kam damals und wie das war bei Astrid Lindgren zu Hause, dazu kommen wir noch. Jetzt wollen wir erstmal Pippi Langstrumpf feiern zum 75. Geburtstag. Du bist selbst Jahrgang 1968. Was war deine erste Begegnung mit Pippi?
Meine erste Begegnung waren natürlich die Filme. Also als ich so in der Mitte der 70er Jahre habe ich diese Filme gesehen. Meine Mutter hat mir den ersten Band auch vorgelesen, mir und meinem Bruder. Und das war natürlich atemberaubend im Fernsehen, das zu sehen, wie ein kleines Mädchen ein Auto hochhebt, wie es einfach so stark ist und wie es sich über Konventionen hinwegsetzt. Ich habe mit meinem Bruder auf dem Sofa gesessen bei uns zu Hause und wir haben schallend gelacht.
Wie es vor allen Dingen, wie das kleine Mädchen das Pferd hochhebt, daran denke ich immer.
Auf jeden Fall. Also es ist ja so, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand immer Annika so toll. Also ich war, also ich würde mal sagen, so mit 7, 8 Jahren war das schon, Pippi war so verrückt, da wäre man nie auf die Idee gekommen, vielleicht der Freund von Pippi zu sein. Aber so von Annika oder so ein bisschen dabei zu sein, das war immer was ganz Besonderes. Annika war natürlich die Perfektion in dieser Konvention. Sie hat ja immer gesagt, Pippi, das dürfen wir nicht. Aber sie hat dann auch alles mitgemacht. Und ich glaube, diese beiden Kinder, diese Setter-Green-Kinder, die haben sich natürlich auch so ein bisschen emanzipiert, auch von ihren Eltern, weil sie natürlich mit Pippi was ausprobieren konnten, was natürlich zu Hause nicht der Fall war.
Was war dein erstes Pippi-Sammelstück?
Mein erstes Pippi-Sammelstück, das richtige Sammelstück, war so eine Pippi-Erstausgabe. Ich hatte in der Anfangszeit in meinen Antiquariaten geschaut, in Schweden und in Deutschland. Und ich hatte auch so ein paar Flohmarkthändler, die dann natürlich rumgereist sind. Und die haben mir dann irgendwann, hat mir ein Flohmarkthändler die ersten 3 Pippi-Bände angeboten. Da habe ich auch eine stolze Summe für bezahlt. Aber ich glaube 100 Mark pro Band. Aber es war was ganz Besonderes. So diese ersten Bände zu haben von 1949 in Deutschland und 50 und 51.
Ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht über meine Lieblingsepisoden und eine ist das mit den Sachensuchern.
Ja, die ist ja gleich zu Anfang. Pippi wird Sachensucher und gerät in eine Prügelei. Das ist ja so gleich das zweite Kapitel, nachdem sie eingezogen ist. Da hat Astrid Lindgren selber mal gesagt, also mein Bruder Gunnar war der erste Sachensucher und Pippi sucht ja auch, ne? Findet eine Garnrolle, findet eine Dose und alles ist irgendwie ein großer Schatz. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen verloren gegangen. Und in dieser neuen Zeit jetzt, wo wir wieder von Nachhaltigkeit sprechen, sind so alte Sachen, die wieder einen neuen Wert bekommen.
Aber es ist auch dieser Zauber dieser Geschichten, dass man in einen hohlen Ast greift und da ganz tolle Schätze findet.
Klar, im Limonadenbaum, Tommy und Annika, die wissen ja, dass jeden Donnerstag dort Limonade drin wächst. Auf der einen Seite glauben sie es nicht, aber Pippi zieht sie raus. Und wenn das dann Kinder lesen oder auch hören, dann denke ich mal, ist die Fantasie so weit, dass sie sich das in diesem Arrangement Pippi auch gut vorstellen können, dass es sowas existiert.
Und es ist so mit diesen Geschichten, glaube ich, dass dieser Zauber, den man als Kind da empfunden hat, dass man den im hohen Erwachsenen- oder fortgeschrittenen Erwachsenenalter immer noch so nachfühlen kann, auch wenn man selber Großmutter sein könnte oder Großvater.
Ja, diese Bewahrung von solchen Schätzen, das ist ja die große Kunst von Erwachsenen und das ist ja auch der Wert von bestimmten Dingen. Es gibt ja Filme, wenn ich an Bud Spencer-Filme denke, die ich als Kind gesehen habe, die ich jetzt als Erwachsener sehe, da finde ich das irgendwie ein bisschen kitschig und ein bisschen komisch. Wenn ich Pippi heute sehe, nehme ich Pippi als Erwachsener noch genauso ernst, wie ich als Kind zwar nicht ernst genommen habe, aber Pippi ist für mich oder diese Figuren sind für mich immer authentisch und wichtig gewesen. Andere Geschichten, die auch im Buch eine große Bewandtnis haben, wie zum Beispiel dieses Spiel nicht den Boden berühren. Bei Astrid Lindgren ist es ja so gewesen, sie als Kind hat ja selber dieses Spiel gespielt in dem Schlafzimmer, wo sie mit ihrem Bruder in einem Bett geschlafen hat, wo man wirklich auf dem Sofa anfangen musste, auf die Kante steigen, dann die Tür aufmachen, über die Tür hangeln, zu der Kommode hin, von der Kommode weiter auf den Schreibtisch, von da konnte man aufs Bett springen, von da ging es wieder über die nächste Tür zur nächsten Kommode, auf das nächste Sofa und dann war man einmal in der Runde. Und solche Spiele, die sie als Kind gespielt hat, die sind dann einfach eingeflossen in diese Geschichten.
Und sie hat sich immer für andere eingesetzt, für Schwächere, auch für Kinder. Es gab doch eine Szene, wo sie doch den ganzen Bonbonladen irgendwie aufgekauft hat mit ihren Goldtalern.
Also wenn Pippi,
und hat gerne anderen eine Freude gemacht.
Genau, Pippi kauft 18 Kilo Bonbons und gibt allen welche ab. Das ist ja gerade das Spannende an Pippi, dass sie, wir haben eben davon gesprochen, die Sachensucher. Und da ist ja noch dieses Kapitel, ist ja mit, gerät in eine Prügelei, wo 5 Jungen auf einen Kleinen eindreschen. Und sie schützt diesen Jungen und zeigt den anderen, was es heißt, eben kleinere anzugreifen. Also sie hat eine unheimliche Stärke. Sie hat sehr viel Geld, kann sich also alles kaufen. Und wenn ich zum Beispiel jetzt in der Schule bin, sprechen wir genau darüber, wenn jemand viel Geld hat und sehr stark ist, was hat er dann? Dann hat er nämlich ganz viel Macht. Und Pippi ist nämlich die diese Macht nicht missbraucht. Und ich glaube, das haben zu Anfang gerade die Erwachsenen nicht erkannt, dass Pippi ein ganz zauberhaftes Wesen ist, das vielleicht anders ist, als die Konvention es sagt, aber im Großen und Ganzen doch ein großes Herz hat für alle.
Das Buch, das wurde erstmal abgelehnt. Auch in Deutschland. Ich glaube, 5 Verlage haben dieses Buch erstmal abgelehnt.
Ja, 5 deutsche Verlage haben es abgelehnt bis 1949. Und Friedrich Oetinger, der 1949 ein Visum nach Schweden bekommen hatte. Im Stempel ist die von den Engländern Nummer 7 drin, also einer der ersten, der 1949 Deutschland verlassen konnte. Er auf eine Einladung von einem Freund, Kurt Heinig, der 33 vor den Nazis emigriert ist. Der hat ihm gesagt, wenn du Verleger werden willst, hier, wir haben hier viele Autoren und wir haben hier gute Verlage. Ja, er kommt nach Schweden, er kommt nach Stockholm und sieht in einem Buchladen diese drei gelben Bücher, die ja 45, jetzt muss ich überlegen, 45, 46 und 48. Bei uns ist es dann 49, 50, 51 kommen die drei PP-Bücher raus. Er sieht die, sie sind in gelb, bei uns sind sie ja in blau. Und er geht in diesen Buchladen rein, guckt sich das an, ist dem Schwedischen jetzt nicht so mächtig, eher dem Dänischen, aber kann das so ein bisschen. Und gleich in diesem Buchladen spricht jemand ihn an und sagt, das ist bei Kindern absolut beliebt, bei den Erwachsenen nicht so. Und wenn sie die Autorin kennenlernen wollen, die wohnt hier gleich um die Ecke, der Telefonhörer wird schon in die Hand genommen und eine Stunde später sitzt der Astrid Lindgren gegenüber und bittet um die Option dieser Bücher. Und Astrid Lindgren ist ganz überrascht. Denn sie sagt, dass sie sich gar nicht vorstellen könnte, dass Deutschland diese Bücher übersetzen und verlegen würde. Denn 5 deutsche Verlage haben es schon abgelehnt. Und sie hat vielleicht in dem Moment auch gedacht, ist es vielleicht nichts für Deutschland. Was wusste sie über Deutschland? Deutschland hatte einen bestialischen Krieg geführt, den Zweiten Weltkrieg. Er ist vorbei. Deutschland liegt in Schutt und Asche. Und Friedrich Oettinger sieht diese Chance und bringt dann mit seiner Frau diese Bücher raus.
Wir sprechen über Pippi Langstrumpf mit dem Oldenburger Astrid Lindgren-Kenner Matthias Blum. Wir haben schon gesagt, Friedrich Oettinger, der Verleger, hat Pippi Langstrumpf nach Deutschland gebracht sozusagen. Und die Tochter von Friedrich Oettinger, Silke Weitendorf heißt sie heute, ist als erste in den Genuss gekommen, diese Pippi Langstrumpf-Bücher zu lesen. Ihr habt euch ja auch getroffen über die Jahre viele Male. Hat sie dir mal selber erzählt, wie das war?
Also Silke Weitendorf ist die größte Förderin unserer Ausstellung. Sie war gleich bei der Eröffnung 97 da und sie hat als 9-jähriges Mädchen oder als 8-jähriges Mädchen diese Bücher als erste gelesen, beziehungsweise mit ihren Eltern auch die Manuskripte, die Übersetzung, diese Zettel, die dann da waren. Wieder wurde eine Seite übersetzt, dann ging die wirklich von Friedrich zu Heidi und dann zu Silke. Also Silke Weitendorf hat ja selber dazu gesagt, hat es mir ja auch erzählt, dass sie selber ja ein eher schüchternes Kind gewesen ist und wirklich überrascht war und auch fasziniert von dieser Pippi. Sie kannte halt nur andere Kinderbuchfiguren und da waren ja Mädchen eher zurückhaltend, nett und brav und wollten ja so sein wie Mama später. Und ja, mit Pippi zieht dann in das Haus Oettinger ein fabelhaftes Mädchen ein, das, ich sag mal, für viel Wirbel sorgt. In ganz Deutschland.
Du hast mal irgendwo geschrieben, dass es in der Rezeption, wie Pippi Langstrumpf in Deutschland angekommen ist, dass es ein Nord-Süd-Gefälle gab. Dass also bei Vorlesewettbewerben in Schulen in Norddeutschland Pippi Langstrumpf schon deutlich öfter vorkam, als meinetwegen in Bayern oder Baden-Württemberg.
Genau. Also es ist, also man kann das sehen. Ich habe es mal an der Uni Oldenburg mir in alten Zeitschriften angeguckt, dass es wirklich Lesewettbewerbe gibt, Mitte der 50er Jahre, wo mehrere Bücher von Astrid Lindgren weit oben sind und von den Kindern geliebt werden und dass es in Baden-Württemberg und in Bayern es schwieriger war. Es gab sogar einen Buchvertreter, Herrn Schindler, der hat irgendwann gesagt, ich gehe nach Süddeutschland und breche dort das Eis und musste dann wirklich die Werbetrommel rühren und auch Pippi dort ja unter die Leute zu bringen. Das war wohl nicht so einfach.
Und du hast als Kind schon Pippi Langstrumpf gelesen, auch die ganzen anderen Bücher, also erstmal die Filme gesehen, aber dann auch die Bücher, aber es gibt ja ungezählte Bücher, also die, die jeder kennt, diese wichtigen Figuren. Hast du die alle als Kind schon gelesen?
Nee, habe ich nicht. Meine Mutter hat mir viel vorgelesen, aber als wir so alt waren, dass wir hätten selber lesen können, haben wir lieber draußen gespielt. Und da bin ich gleich schon bei dem ersten Band, Kinder aus Bullerbü. Also im Grunde genommen, wo drei Häuser stehen, wo die Kinder spielen und kleine Geschichten erleben. So haben wir als Kinder auch gespielt hier in Oldenburg. Und da war ist natürlich so eine Geschichte wie Bullerbü, die wächst einem dann auch ans Herz. Und die ist ja auch schon 1946 rausgekommen. Ne? Dann geht es bei Astrid Lindgren ziemlich schnell. Also innerhalb von 3 Jahren sind die 3 Pippi Langstrumpf-Bände draußen. 1946 fängt Kalle Blomqvist an, Meisterdetektiv Kalle Blomqvist, die Bullerbü-Geschichten und dann geht es immer weiter.
Ferien auf Saltkrokan, das ist für mich so der Inbegriff von einem Kindersommer. Das ist ja als erstes als Film entstanden und das Buch kam erst hinterher. Aber genau. Ferien auf Saltkrokan. Ich kann kann mich an die Details ganz wenig erinnern, aber ich sehe dieses Mädchen Tjorven mit diesem Hund Bootsmann.
Genau. Und es ist ja auch so, dass Astrid Lindgren ein Sommerhaus hat in den Schären und hat auch jeden Tag gesehen, wie diese Dampfer vorbeiziehen. Das ist einfach so eine kleine Geschichte, wo natürlich ein Vater auftaucht, der Melcher Melchersson, der ihrem Vater von dem Wesen her sehr nahe kommt. Ein sehr weicher, ein sehr warmherziger Vater, der wirklich da in Perfektion beschrieben wird.
Das heißt, sie hat sehr viel aus ihrem eigenen Erfahrungsschatz in ihre Geschichten und Figuren reingegeben.
Also ist es wirklich so, sie ist die kleine Lisa aus Bullerbü. Ihr Vater ist die Vorbildfigur für den Michel.
Michel aus Lönneberger.
Genau. Madita ist ihre beste Freundin Annemarie. Also es sind ganz viele, es sind Plätze. Und wir haben vorhin von dem Limonadenbaum gesprochen. Also vor ihrem Geburtshaus, beziehungsweise vor dem zweiten Haus, das dann gebaut worden ist, stand eine alte Ulme, die war hohl. Mhm. Es sind Menschen, wie zum Beispiel der Kuhknecht Alfred. Da gab es einen Kuhknecht auf dem Hof, auf dem sie aufgewachsen ist, der hieß Pelle. Ja, und das sind solche Figuren, die dann wieder alle auftreten. Also Plätze, Figuren, Menschen.
Wann kam bei dir das Interesse für die Person hinter den Geschichten, also für Astrid Lindgren selbst? Wenn ich mich erinnere, was ich als Kind alles gelesen habe, da habe ich mich für die Figuren interessiert, für die Geschichten, habe aber sehr wenig mich gefragt, was das eigentlich für Menschen sind, die mir die Geschichten geschrieben haben.
Also ich habe ja schon gesagt, dass ich als Kind wenig gelesen habe. Das fing damit an, dass ich durch einen Zufall die Kalle Blomkes Bücher, die ich ja, diese wunderbaren Verfilmungen aus den 50er Jahren, die in den 80er Jahren so wiederholt worden sind, die habe ich gesehen, samstags kamen die in den Sommerferien und das hat mich als Kind fasziniert. Das ist auch mein absoluter Favorit, also gerade die Geschichten der Weißen und der Roten Rose, diese Abenteuergeschichten um diesen Stein, Großmummerich, da habe ich mich selber so wiedergefunden. Nachdem ich diese Kalle Blomkes Bücher gelesen habe, die mich wirklich fasziniert haben, habe ich zum ersten Mal eine Biografie über Astrid Lindgren gelesen. Und die war von Seebegriffin Schönfeld, also Astrid Lindgren Biografin, die auch seit dem Beginn der Ausstellung regelmäßig auftritt und liest oder erzählt von Astrid Lindgren, von der ich unheimlich viel weiß. Und diese habe ich gelesen und hinten in der Bibliografie tauchen ganz viele Werke auf, alte Oettinger Almanache zu den Geburtstagen. Und dann fing ich an, auch über Buchhandlungen, ich weiß noch, damals in Oldenburg, die Buchhandlung Plaggenborg, der hat Anzeigen aufgegeben im Börsenblatt des Deutschen Buchhandels. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und dann haben das Antiquariare gelesen und haben mir dann bestimmte Bücher geschickt. Also zu Anfang, heute ist es total einfach mit dem Internet, aber damals war es noch so, da hat man noch versucht, Inserate aufzugeben. So, und als ich dann diese ersten Erstausgaben hatten, da hat sich dann so ein, ja, wenn, das ist bei mir immer so, wenn mich irgendwas fasziniert hat, dann bleibe ich am Ball. Und dann habe ich so ein bisschen gesammelt, habe so ein bisschen mal das in der Uni vorgestellt. Und dann habe ich eben halt gesehen, aha, Astrid Lindgren wird in 2 Jahren, das war 95, wird in 2 Jahren 90. Und dann habe ich mir überlegt, vielleicht da eine kleine Ausstellung zu machen.
Die,
so fing das an.
Die klein anfing, dann doch deutlich größer wurde und sehr, sehr viel rumgereist ist seitdem. Matthias Blum hat eine gepflegte Meise, schrieb mal eine Zeitung, aber das streitet er auch nicht ab. Da haben die schon recht, ne?
Ich glaube, wenn man irgendwie eine Passion gefunden hat, dann muss man auch ein wenig verrückt sein. Das gehört dazu. Es ist ja nicht so, dass man da manisch ist. Also das ist eher so, dass ich mich an dieser Sache freue. Und wenn mich Leute fragen, warum ich sowas mache, auch in Schulen gehe, von Astrid Lindgren erzähle, dann versuche ich das immer so auf diese Sache von Astrid Lindgren zu transferieren, die ja auch gefragt worden ist, warum sie denn Bücher schreiben würde. Und dann hat sie immer den Bezug zu ihrer Kindheit genommen. Sie hat gesagt, ich habe als Kind unheimlich gern gelesen, jetzt bin ich ein Erwachsener und wenn ich meine Bücher schreibe, dann habe ich das Gefühl, dass ich in dem Moment das Kind bin und diese Bücher eigentlich nur für das Kind, das ich einmal gewesen bin, schreibe. Und das ist das auch genau das. Also ich würde am liebsten auch der Junge sein, der da sitzt und ein anderer würde von Astrid Lindgren erzählen. Und mir macht es eigentlich Spaß zu kommunizieren mit den ganzen Kindern, denn ich erfahre in diesen 1,5 Stunden, wenn ich da in einer Klasse bin oder an einem Vormittag, wo ich dann 3 Durchgänge habe, sehr viel Neues von den Kindern. Und das ist oft viel spannender als das, was ich zu erzählen habe.
Und da kommen ganz erstaunliche Reaktionen auch zustande auf die Frage, wie Fantasie entsteht. Hat mal ein kleiner Junge in der Astrid Lindgren Schule in Bremerhaven, Lehe, was Schönes gesagt.
Ja, oft ist es ja so, dass wir schnell zu diesem Wort Fantasie kommen. Also Astrid Lindgren hat sehr viele Ideen im Kopf. Und wo kommen diese Ideen her? Das ist dann meine Frage. So, kann man die irgendwo kaufen im Laden oder wo kommen die her? Und dann war eben ein Kind da, das hat dann gleich gesagt, das hat was mit Fantasie zu tun. Und dann frage ich ja immer, ja, was ist denn die Fantasie? Und eigentlich ist es so, dass ich dann eher die Lehrer frage und die dann manchmal auch erstmal überlegen müssen. Aber da in Bremerhaven war es so, da sagte ein Junge zu mir, und ich weiß nicht mehr, ob erste oder zweite Klasse, sagt, Herr Blum, das ist ganz einfach. Wenn ich mit meinem Bruder zusammen auf unserem Hochbett sitze, dann wird aus diesem Bett ein Schiff und der Teppich ist das weite Meer und wir sind beide Piraten und segeln über die sieben Meere. Das hat er wirklich gesagt. Ich habe es dann schnell aufgeschrieben. Also das sind solche Sternstunden.
Der 29. April 1998 war ein ganz besonderer Tag für Matthias Blum. An dem Tag nämlich hat er die 90-jährige Astrid Lindgren besucht in ihrer Wohnung in Stockholm. Das hatte der Oettinger Verlag irgendwie arrangiert. Hat denn Frau Lindgren gesagt, ach ja, lass den Mann kommen?
Ich glaube, so ähnlich ist es gewesen. Also Silke Weitendorf, die Verlegerin vom Oettinger, die hat wohl auch gesagt, Mensch Astrid, der Matthias, der macht so tolle Sachen, Ausstellungen in Deutschland. Und Kerstin Quint kannte mich ja auch schon ganz gut.
Die Agentin und langjährige Freundin, Sekretärin von Astrid Lindgren.
Die haben dann beide miteinander kommuniziert und haben dann auch gesagt, der Matthias, der soll da ruhig mal vorbeikommen. Und da hat Astrid gesagt, das ist doch kein Problem.
Und dann schreibt Kerstin Quint, die Agentin und Freundin, Sekretärin, Matthias und ein Freund holten mich in meinem Büro in der Kammergargarten ähnlich, ab in einem sehr kleinen Auto. Da seid ihr in dem sehr kleinen Auto bis nach Stockholm gefahren?
Genau, ich fahre ja kein Auto. Ich habe zwar einen Führerschein, bin aber seit meinem 18. Lebensjahr kein Auto mehr gefahren. Und ein Freund, mit dem bin ich dorthin gefahren. Und ich meine, so viel Geld hatten wir gar nicht. Also wir haben wirklich 4 Tage in Schweden immer im Auto übernachtet. Das wusste gar keiner.
In dem sehr kleinen Auto?
In dem sehr kleinen Auto. Das war ein Polo von meiner Mutter. Und da haben wir erst Kerstin abgeholt, sind dann zur Wohnung von Astrid gefahren.
Und sie war nicht da?
Sie war nicht da. Also es ist wirklich so, sie hat es jetzt ja in ihrem neuen Buch, Astrid und ich, 50 Jahre, das Leben von Kerstin Quint mit Astrid Lindgren zusammen, auf einer Seite wirklich beschrieben. Astrid hat kurz vorher versucht, ihre Schwester Stina anzurufen und die ging nicht ans Telefon. Und Astrid hatte wirklich gedacht, Stina sei tot. Und kurz bevor wir kamen, ist wohl ein Enkelsohn gekommen und dem hat sie gesagt, wir müssen sofort zu Stina fahren. Sie sind zu Stina gefahren, Stina machte nicht auf, der Enkelsohn hat sogar die Scheibe eingeschlagen, um die Tür zu öffnen. Stina war nicht da, Stina war beim Friseur. Kam dann an und wir hatten in dieser Zwischenzeit bestimmt eine halbe Stunde, denn Kerstin hat sofort gesagt, oh Astrid, manchmal vergisst die einfach was, mit 90 ist das ja auch kein Problem. Die ist bestimmt von ihrer Freundin abgeholt worden, die ist im Vasapark spazieren. Das heißt, wir haben zu dritt, es war ja noch der Fotograf Jakob Fossell dabei, haben wir den Vasapark durchgekämmt und kamen dann wieder zur Dalagatan 46, dort wo sie seit 1941 wohnte. Ich war eigentlich ziemlich enttäuscht. Ich habe mir gedacht, oh, dann klappt das wohl nicht. Denn es war nämlich ein halbes Jahr vorher schon, war ich schon bei Kerstin Quint, da war Astrid Lindgren krank. Und da hat sie gesagt, ich wollte mit dir zu Astrid fahren, aber sie sei jetzt krank beim nächsten Mal, machen wir das dann. So, dann hatte ich gedacht, das klappt wohl nie. Aber Astrid war da. War eine helle Aufregung, aber dann war ich knapp 3 Stunden dort.
Und der Jakob Fossell, der den Fotografen hatte, die Agentin, die Kerstin Quint, ja bestellt. Und du wusstest gar nicht, was das für einer ist, ne? Der ist doch relativ bekannt.
Doch, also ich wusste, dass Jakob Fossell ein großer Fotograf ist, beziehungsweise die besten Bilder von Astrid Lindgren gemacht hatte, wusste aber nicht, dass er kommt. Ich hatte 2 Tage vorher schon mit ihm gesprochen über bestimmte Bilder, die ich gerne in meinem neuen Ausstellungskatalog zeigen wollte. Und er war dann da und hat wunderbare Bilder gemacht. Also ich weiß gar nicht, vielleicht hätten wir gar keine Bilder gemacht.
Gar nicht dran gedacht?
Nö, also das stand nicht so im Vordergrund. Und jetzt sitze ich da bei Astrid Lindgren auf dem Sofa und wir unterhalten uns. Und es ist eine Atmosphäre, als ob mir ein vertrauter Mensch gegenüber sitzt. Und das liegt nicht an meiner Person, das liegt wirklich an Astrid Lindgren. Und das Komische an der Sache ist gewesen, mir haben schon 5 oder 6 Menschen vorher erzählt, wenn du mal bei Astrid sein solltest, dann wird es so sein, sie wird dich mit Fragen löchern und am Ende wirst du aus der Wohnung gehen und du wirst nichts gefragt haben.
Was?
Dann habe ich das mal zu Heidi Oettinger vorher gesagt und zu Seebegriffin Schönfeld. Habe gesagt, dann ist ja kein Problem, wenn ich da mal da bin, dann weiß ich das ja. Und jetzt gehe ich nach 3 Stunden aus dem Haus und ich kann mich nicht erinnern, dass ich eine Frage gestellt hätte.
Welche hättest du denn gerne gestellt?
Ich hatte keine großen Fragen. Wir haben uns wirklich so nett unterhalten und die Zeit, die verging so im Flug. Und zwischendurch sind wir wirklich durch die Wohnung getanzt. Sie hat gesungen. Sie hat mich in den Arm genommen, was natürlich auch daran liegt, dass sie nicht mehr gut sehen konnte und das Hören war auch nicht mehr so optimal. Das heißt, ich musste mich auch immer so ein bisschen rüberbeugen.
Das sind diese tollen Bilder auf dem Sofa, wo ihr so ein bisschen die Köpfe zusammensteckt.
Genau, und wenn das halt in der Schule gezeigt wird, dann ist schon so ein Gemurmel immer da und so ein Gekichere und dann spätestens nach einer Minute fragt einer, habt ihr euch denn auch geküsst? Also ich weiß nicht, worüber wir groß gesprochen haben. Ich weiß natürlich, dass sie hat mich ganz viel gefragt, warum ich das mache, was ich für ein Mensch bin und hat auch immer appelliert, dass ich so weitermache. Also tja, und dann sind irgendwie 3 Stunden um und wir gehen aus der Wohnung raus und also ein wenig surreal ist das Ganze schon gewesen. Da ist der kleine Matthias Blum und die große Astrid Lindgren und es gibt zwischen beiden in dem Moment bei diesem Gespräch keine Hierarchie. Und das ist das Besondere an Astrid Lindgren, dass sie diese Menschen, die sie um sich hat, in dem Moment auch so wertschätzt und auch so gefühlvoll damit umgeht, dass man in dem Moment das Gefühl hat, man ist in dem Moment der wichtigste Mensch für sie.
Und sie hat auch gesagt, du kannst auch gerne wiederkommen.
Du kannst gerne wiederkommen. Und das ist ja nun leider konnte nicht mehr realisiert werden, denn sie hat 2 oder 3 Wochen später einen Schlaganfall bekommen. Von dem hat sie sich nie wieder richtig erholt. Und hat dann fast 4 Jahre noch mehr oder weniger im Bett verbracht mit 3 Pflegerinnen rund um die Uhr. Und das Schöne ist eigentlich, dass die ganzen Journalisten, die ganze Presse das wusste und das auch so akzeptiert hat und nicht irgendwie noch versucht hat, jetzt müssen wir noch ein Bild von ihr zu bekommen, sondern sie konnte in Ruhe ihre letzten Monate, Jahre, ich will nicht sagen genießen, aber in Ruhe verbringen.
Sie ist dann 2002 gestorben. Du warst dann auch bei der Beerdigung, bist hingefahren mit dem Zug, glaube ich, mit Heidi Oettinger.
Mit Heidi Oettinger. Heidi Oettinger ist ja ein Jahr jünger gewesen, war damals 93, konnte nicht mehr fliegen. Und wir beide sind zusammen 14 Stunden von Hamburg aus nach Stockholm gefahren, auch wieder zusammen zurück. Und das ist zum Beispiel vielleicht der größte Schatz gewesen, denn Heidi Oettinger, eine große Freundin von Astrid Lindgren, wusste natürlich alles über sie und ich konnte in dieser Zeit so viel fragen. Ihre Tochter Silke hatte mir vorher gesagt, meine Mutter, da werden sie nicht viel Freude haben. Damals hatten wir uns auch noch gesitzt und hat gesagt, die wird wahrscheinlich die ganze Fahrt über schlafen, aber wir haben uns anregend unterhalten.
Du hast auch einige der Illustratoren dann kennengelernt von Astrid Lindgren. Viele Kontakte über all die Jahre. Ist das auch so ein Schatz, all diese Begegnungen?
Also diese Begegnungen sind mir wirklich sehr wichtig. Und da sind besonders eben drei Personen. Das ist meine größte Förderin, Silke Weitendorf, mit der ich würde sagen, fast schon jede Woche kommuniziere, entweder per E-Mail oder wir rufen uns an, weil es irgendetwas mit Astrid Lindgren ist, also um irgendwelche Werke geht, um irgendwelche Neuauflagen, irgendwelche Ausstellungen. Und dann ist es wirklich Sebegrin von Schönfeld, die seit Beginn der Ausstellung auch immer als Partnerin da war. Also ich brauchte sie nur anrufen, ob sie Lust hätte, in die Ausstellung zu kommen. Sie kann wunderbar von Astrid Lindgren erzählen. Und die dritte im Bunde ist auch schon von Anfang an Katrin Engelking, die seit Ende der 90er Jahre eben die neue deutsche Astrid Lindgren-Illustratorin ist. Ja, die mit dem Kleinen angefangen hat, Polly hilft der Großmutter, dann Kindertag in Bullerbü, dann die Pippi neu illustriert hat und die Kinder aus Bullerbü.
Von ihr hast du auch in der Ausstellung, sind auch Originalbilder.
Genau, also Katrin hat mir viele Sachen geschenkt. Ich habe aber auch Sachen von Rolf Rettich, ich habe einige Sachen von Ilon Wiegland, die ich auch besucht habe. Björn Berg,
das ist der die Michel-Illustration gemacht hat, der selber aussieht wie ein gealterter Michel.
Ja, das ist so. Ich habe ihn damals auch besucht und das war irgendwie so. Er hat selber in seinem Gartenhäuschen ein Michel geschnitzt. Und wenn man sich vorstellt, wie Michel heute aussehen würde, dann sieht er so aus wie Björn Berg.
Wir müssen noch kurz die Rolle der Großmutter klären. Die Großmutter spielt eine nicht unwesentliche Rolle auch beim Zustandekommen dieser Ausstellung.
Also ich glaube, das war so ein Trumpf, den ich nicht ausgespielt habe, der eigentlich in einem Nebensatz erwähnt worden ist. Als ich zum ersten Mal in Hamburg beim Oettinger meine Idee vorgestellt habe von einer Ausstellung, als ich bei einer Freundin von Astrid Lindgren, die gleichzeitig Literaturagentin und Sekretärin ist, das vorgestellt habe.
Kerstin Quint,
haben alle gesagt, das finden wir ganz toll. Aber wer bezahlt denn das alles? Da habe ich gesagt, Hauptsponsor ist meine Oma. Die hat mir 20.000 Mark geschenkt. Ich hatte selber noch 10.000 gespart und dann habe ich diese 30.000 eingesetzt. Also meine Oma, in dem Moment habe ich nur gesagt, meine Oma ist Sponsor. Und im Nachhinein kann man sagen, war das der Türöffner.
Über Astrid Lindgren und die besondere Begegnung in Stockholm haben wir gesprochen mit Matthias Blum. Jetzt müssen wir noch auf eine alte Freundschaft zu sprechen kommen, nämlich die zum Schauspieler Peter Lohmeier. Vor ein paar Jahren habe ich in der Nordwestzeitung einen Artikel gesehen. Da war Peter Lohmeier in einer Grundschule in Oldenburg und hat aus Astrid Lindgren gelesen. Das war gar nicht groß vorher angekündigt. Das war auch noch, Matthias, deine alte Grundschule Dietrichsfeld, wo du als Schüler selber zur Schule gegangen bist. Das macht er öfter, ne? Dass er mal kommt. Und ja, in der Ausstellung also, oder in der Schule ja, mit genau. dir?
Da war es eben so, das war mein 40. Schuljubiläum. Da habe ich gesagt, ich schenke meiner Schule eine Woche die Ausstellung. Einer meiner Söhne durfte auch mit seinen Klassen die anderen Klassen rumführen. Und es war bis, glaube ich, zwei Tage vorher nicht klar, ob Peter Lohmeier kommen kann. Er hat mir gesagt, wenn ich Zeit habe, komme ich. Ist dann auch natürlich ohne Honorar gekommen und hat da ein bisschen, ich war zwei Stunden aus Pippi gelesen. Wir haben, ich weiß nicht, 8 oder 9 Mal hat er die Ausstellung besucht. Wenn er Zeit hat, kommt er. Und das ist einfach schön. Er kann wunderbar lesen, er kann wunderbar erzählen und ist einfach ein lustiger, wunderbarer Zeitgenosse.
Und ihr seid irgendwie gute alte Kumpels, ne? Wie hat das mal angefangen?
Also ich bin von der Ausstellung gekommen, er ist vom Fußball gekommen. Und wir haben uns auf dem Bahnhof, ob das in Gelsenkirchen war oder in Osnabrück oder Münster, ich weiß das nicht mehr ganz genau, ich habe ihn angesprochen. Oder wir standen nebeneinander, sind zusammen dann auch gefahren und dann habe ich ihm einen Katalog geschickt, nachdem er mir seine Karte gegeben hatte und ich glaube ein Jahr später hat er dann auf Sylt zum ersten Mal die Ausstellung als Schirmherr und gelesen.
Da muss er was dran finden.
Klar, hat selber 4 Kinder, findet Pippi auch toll und Kalle Blomqvist und ja, ist ein wunderbarer Mensch, der es auch schafft, die Leser dann oder die Hörer in seinen Bann zu ziehen.
Der war ja sonst auch eigentlich so Stammgast beim Filmfest Oldenburg früher, als er noch nicht ganz so berühmt war. Da kam der ja öfter.
Keine Feier ohne Lohmeier. So war doch, das hat er sogar mal auf dem T-Shirt gehabt.
Wer noch übrigens beim Filmfest Oldenburg war, fällt mir gerade ein, ist Inga Nilsson, die Pippi Langstrumpf aus dem Film. Habt ihr euch eigentlich getroffen?
Wir haben uns da nicht getroffen. Wir haben uns, ich weiß auch nicht warum, ich musste für das Filmfest auch eine kleine Ausstellung machen, habe so eine Einführung gemacht. Aber an dem Tag war ich, glaube ich, nicht in Oldenburg. Ich habe Inga Nilsson bei der Trauerfeier getroffen. Und das Besondere war bei dieser Trauerfeier, dass er Inga Nilsson auch gesprochen hatte. Und Inga Nilsson hat sich, das ist meine eigene Interpretation, hat sich damit auch ein wenig von dieser Rolle Pippi Langstrumpf emanzipiert. Sie ist immer nur, sie war nie in Schweden, auch in Deutschland nie Inga Nilsson, sie war immer Pippi Langstrumpf. Und sie hat zum Teil als junge Frau drunter gelitten. Weil natürlich auch als junge Schauspielerin sie keine anderen Angebote bekommen hat, beziehungsweise immer reduziert worden ist. Und da hat sie nämlich gesagt, nun ist Pippis Mama am richtigen Himmel. Danke, Tochter Karin, dass du den Namen Pippi Langstrumpf erfunden hast. Dann drehte sie sich zum Sarg von Astrid und sagte, danke allerliebster Astrid, dass du es aufgeschrieben hast. Und dann sprach sie zur Kirche und danke, dass ich das im Film spielen durfte. Und in dem Moment hat sie sich wirklich von dieser Rolle befreit. Und ich finde es so schön, wenn sie heute im Fernsehen samstags zu sehen ist als Gerichtsmedizinerin mit Walter Sittler, der Kommissar und das Meer. Und das hat sie auch mehr als verdient. Denn sie hat damals als kleines Mädchen aus Chisa diese Rolle bekommen. Unter 8000 Mädchen, die auch gerne die Rolle gehabt haben, hat ein Honorar dafür bekommen. Und alles, was später passiert ist, Fotos, Spiele, wo ihr Konterfei drauf ist, Kalender, da verdienen andere dran, hat sie nie dran verdient.
Kommen wir nochmal zurück zu den anderen Seiten des Matthias Blum. Ab und an schlägt man die Nordwestzeitung auf und auf den Sportseiten gibt es einen Artikel von Matthias Blum. Also Sport ist sozusagen die zweite Leidenschaft.
Ja, also ich habe als kleiner Junge immer Handball gespielt und habe alle deutschen Meistertitel in der Jugend vom VfL in den 80er und 90er Jahren erlebt. Und keiner weiß dann eben in dem Moment so viel und dann schreibe ich eben, jetzt habe ich einen gehabt zum 40. ich sag mal Aufstiegsjahr der Bundesligamannschaft, das mache ich ganz gerne, 78er Deutsche Meisterschaft, jetzt kommt nächsten Monat eben die letzte Deutsche Meisterschaft 1990, werde ich wohl einen Artikel machen, also das macht mir Spaß.
Hobby sozusagen.
Ja, natürlich.
Als wir uns, Matthias, vor vielen Jahren trafen, da warst du noch Student. Also im fortgeschrittenen Alter, muss ich sagen. Also irgendwann über 30, Mitte 30, aber noch Student. Hast du Lehramt studiert.
Genau.
Grund- und Hauptschule.
Ja. und bin jetzt an der Förderschule. Ich habe noch so eine Sonderqualifikation im Bereich Sonderpädagogik und bin seit über 10 Jahren in Pfarre.
Aber du wolltest eigentlich mal Entwicklungshelfer werden, warst auch mal ein Jahr für Studium in Berlin und hast ein Praktikum gemacht auf dem Hof Stolle in Bümmerstede vor den Toren Oldenburgs. Entwicklungshelfer, wie kam es dazu? Wo hättest du hingehen wollen?
Ja, vielleicht war das so ein bisschen bläugig. Man hatte so einen Gedanken von Solidarität im Kopf und ich hatte mir gedacht, es wäre doch nicht schlecht, nach Afrika zu gehen und als Entwicklungshelfer zu arbeiten. Zu diesem Studium internationale Agrarentwicklung in Berlin brauchte ich ein mindestens 6-monatiges Praktikum. Dann habe ich ein Jahr bei Bauer Stolle auf dem Bauernhof gearbeitet. Eine wunderbare Sache. Ich weiß, wie man Spargel sticht. Ich weiß, wie man Erdbeeren pflückt. Und ich habe da im Winter Kartoffeln sortiert, bis man nicht mehr konnte. Habe in Berlin angefangen und dann hat man mir schnell gesagt, dass Idealismus in dem Bereich Entwicklungshilfe fast schon fehl am Platze sei. Und dann habe ich mir überlegt, wenn Entwicklungshilfe, vielleicht fangen wir bei den Kleineren an. Und da kam ich dann eben zur Grundschule, denn wir wissen ja alle, wie dieses Geschäft läuft. Ja, auch in der Entwicklungshilfe ist immer die Frage, ob den Menschen dort wirklich geholfen werden soll oder ob neue Absatzmärkte geschaffen werden sollen. Und wenn man etwas Nachhaltiges entwickeln will, wenn man auch diese dritte Welt in die erste Welt holt, dass es wirklich nur eine Welt ist, dann fängt man bei den Kleinen an. Denn diese Solidarität, dieses Mitgefühl, diese Empathie für eben alle Menschen, das ist ganz wichtig. Und da ist Astrid Lindgren das wunderbarste Mittel überhaupt. Denn sie hat sich immer zurückgenommen, sie hat sich immer für andere eingesetzt und hat sich nie in den Mittelpunkt gestellt.
Sie hat sich unter anderem früh gegen Massentierhaltung eingesetzt, was mir gar nicht bekannt war. Sie hat auch sich für behinderte Kinder eingesetzt. Sie hat mit Michael Gorbatschow korrespondiert. Und sie hat natürlich diese berühmte Rede gehalten in Frankfurt anlässlich der Verleihung des Preises.
Am 22. Oktober.
Der Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Genau. Gegen Gewalt und speziell auch für gewaltfreie Erziehung.
Genau. Also diese Rede hätte sie fast gar nicht gehalten. Denn man muss, wenn man in Frankfurt diesen Preis bekommt, diese Dankesrede schon vorher einreichen, die wird nämlich dann, ist schon in gedruckter Form dann da, mit Laudatio, mit allem drum und dran. Und da hat sie eben eine Rede geschrieben, Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Über den Frieden sprechen heißt über etwas sprechen, das es heute nicht mehr gibt. Und die Frankfurter Hohen Herren wollten eigentlich nicht, dass sie so eine kritische Rede hält. Und dann hat sie gesagt, ist ja kein Problem, dann komme ich halt nicht. Tja, und da hat sie sich wieder mal durchgesetzt. Also da hat ein kleines Bauernmädchen aus Wimmerby, die über das Lesen zur Fantasie kam, die eine gewisse Stärke entwickelt hat, im Laufe der Jahre auch Schicksalsschläge erlebt hat. Da haben wir gar nicht drüber gesprochen, was Astrid Lindgren in ihrem Leben gerade als junge Frau erlebt hat.
Sie war erstmal alleine mit ihrem ersten Kind, musste das Kind weggeben, erstmal zu Pflegeeltern.
Nach Kopenhagen.
Hatte wenig Geld.
In eine Pflegefamilie. Und diese Melancholie, die sie auch immer in sich hatte, die hat sie nicht nach außen getragen. Aber wenn man sich alte Briefe anguckt, wenn man sich alte Gespräche anguckt und wenn man sich dann bestimmte die Figuren, den kleinen Bo Wilhelm Olsen bei Mio, mein Mio, der einsam auf der Bank sitzt und einen Vater sucht, den er nicht hat. Oder Nils Karlsson Däumling, der kleine Bertil. Da tauchen Figuren immer wieder auf, besonders jung, denen es nicht so gut geht.
Ganz kurz, wann sehen wir das nächste Mal die große Astrid Lindgren-Ausstellung?
Also auf jeden Fall ist in 2 Jahren 25. Geburtstag. Da wird es was Großes geben. Die Ausstellungen in diesem Jahr, die auf Sylt gewesen wären, in Düsseldorf, sind verschoben. Was man vielleicht noch sagen kann, wir haben 65 Ausstellungen gemacht. Sie ist noch nie in Bremen gewesen.
Dafür ist Astrid Lindgren in Bremen gewesen, nämlich schon 1953 auf ihrer ersten Deutschlandreise.
Bremen, Berlin und Hamburg.
Matthias Blum war heute unser Gast in der Gesprächszeit. Herzlichen Dank.
Hat mich sehr gefreut.
Am Mikrofon war Christine Hohnfeld. Diese Sendung können Sie gerne nachhören auf bremen2.de oder in der ARD Audiothek. Und wenn Sie noch was zum Gucken haben möchten, dann gucken Sie doch auch mal auf der Bremen 2 Facebook-Seite.
Bremen 2 – Gesprächszeit.